Deutschlandfunk Kultur.
György Ligeti, dessen Geburtstag sich im Mai zum 100. Mal jährt und genau vor 20 Jahren zum 80. Geburtstag des Komponisten, hat unser Kollege Eckhard Rölke ein Buch mit Ligeti-Interviews vorgelegt. Träumen Sie in Farbe, heißt das Werk, das im Zschollnai Verlag erschienen ist. Es sind Gespräche über Ligetis Musik, seine Ästhetik und seine Weltanschauung, aber auch über die dramatischen frühen Jahre, in denen der aus Siebenbürgen stammende Jude erst dem Holocaust und dann dem Stalinismus entkam. Ein Buch mit vielen Einsichten und ebenso vielen überraschenden Antworten. Es lohnt sich, dieses Dokument einmal wieder zu lesen. Gestern habe ich mich mit Eckhard Rölke getroffen und ihn gebeten, etwas von seinen Begegnungen und Eindrücken mit Ligeti zu erzählen. Und als erstes wollte ich wissen, wie sich die beiden kennengelernt haben.
Also ich habe ihn während meines Studiums in Hamburg kennengelernt. Ich habe Musikwissenschaften studiert. Er war Professor an der Musikhochschule und er hat Vorlesungen gehalten, zusammen mit einem Musikwissenschaftsprofessor. Und ich habe diese Vorlesung besucht und war begeistert von dieser Art, wie er gesprochen hat über Musik, aber auch wie verästelt er dann gleich ganz große Themen aufgemacht hat und immer wieder aber zum Punkt zurückgekommen ist. Und das hat mich dann so begeistert, dass ich dann als junger Journalist, der ich dann bei der Wochenzeitung Die Zeit gearbeitet habe, im Feuilleton, dann gesucht habe, Interviews mit ihm, und die habe ich dann auch geführt, und da haben wir uns kennengelernt. Und als der 80. Geburtstag dann näher kam, da bin ich dann auf die Idee gekommen, ihn zu fragen, ob er mir nicht doch etwas erzählen will über sein Leben, über das Werk und über sein Denken.
War denn der Kontakt zwischen Ihnen beiden leicht herzustellen? Also der große Altersunterschied und auch das Gefühl, ja mit einem Komponisten zu sprechen, der zweifellos zu den ganz großen Komponisten des 20. Jahrhunderts gehörte?
Ja, es war nicht wirklich schwierig, weil ich kein Gesprächspartner in dem Sinne für ihn war, sondern nur ein Journalist, der einfach neugierig war und der ihm eine Plattform gegeben hat, damit er sein Denken ausbreiten konnte. Und ich habe ihn so ein bisschen einfach da durchgeführt. Also es war jetzt keine Diskussion zwischen gleichberechtigten Partnern, sondern er hat mich benutzt ein bisschen, um das loszuwerden, was er loswerden wollte.
Aber wenn man Ihre Gespräche liest, die Sie mit Ligeti geführt haben, dann hat man ja schon das Gefühl, dass es doch auch Gespräche sind, denn Ligeti neigt ja in den Gesprächen dazu, etwas zu machen, das man als Interviewer vielleicht nicht immer so gern hat. Er neigt dazu, Gegenfragen zu stellen.
Zum Beispiel der Titel des Buches, was Sie ist auch ja erwähnt schon, haben, genau. Herr Wilhelmer, ja. Träumen Sie in Farbe? Das ist ja eine Frage, die nicht ich ihm gestellt habe, sondern die er mir gestellt hat. Übrigens eine Frage, die ich bis heute nicht beantworten kann. Ich glaube, ich habe vergangene Nacht auch geträumt. Ich weiß nicht, ob ich schwarz-weiß oder farbig geträumt habe. Ligeti wusste das ganz genau, nämlich er hat in Hyperfarben immer geträumt, und das war Ausdruck seiner Fantasie, glaube ich, die ihm sogar im Traum da nicht losgelassen hat.
Die Hyperfarbe ist das, woran ich immer denke, wenn ich an Ligeti denke. Ich bin ihm ein paar Mal flüchtig begegnet, und wenn ich ihn vor mir sehe, dann sehe ich ihn auch in Hyperfarbe, nämlich in einem sehr bunten Strickpullover. Diese Strickmuster sind ja auch wieder ein Teil dieser Vernetzung, die Sie schon angesprochen hatten und die vielleicht dann auch mit der Musik und der Klangästhetik durchaus Verbindung eingeht.
Über diesen Pullover werden wir nachher vielleicht noch sprechen, ja, im Zusammenhang auch mit dem musikalischen Denken. Der war ihm sehr wichtig und den hat er sehr oft getragen.
Sie haben ja Ligeti dann auch in Berlin getroffen. Da war er eine Zeit lang im Wissenschaftskolleg. Und war das der Rahmen, in dem Sie Ihre Gespräche damals vor allem geführt haben?
Genau, das war in den Jahren 2001, 2002. Und ich habe damals auch in Berlin gelebt. Und da war das dann naheliegend, dass wir uns in dem Zusammenhang getroffen haben. Und das war immer so zur Mittagszeit, haben wir geredet. Ich habe mein Tonbandgerät mitgenommen. Und dann haben wir einfach uns Themen ausgesucht. Nicht chronologisch, hat er gesagt, wollte er sein Leben nicht erzählen, das sei ihm beckmesserisch vorgekommen, sondern er wollte es einfach ein bisschen improvisierend erzählen.
Ja. Man merkt den Gesprächen ja an, dass damals ein politisches Großereignis immer wieder wie ein Schatten sozusagen über den Gesprächen liegt, zumindest wenn man das aus der heutigen Perspektive liest, und die Ligeti auch als einen sehr politisch wachen Menschen darstellen, nämlich der 11. September 2001. Das war ja genau die Situation. Also wie hat sich Ligeti in ihren Gesprächen politisch positioniert? Wie haben Sie ihn da erlebt?
Wir haben natürlich auch über die aktuellen Themen gesprochen, aber was immer wieder durchschimmerte in seinen Reden, war die großen Traumata seines Lebens. Also einmal, Sie hatten es gesagt, jüdische Abstammung, die Erfahrungen im Faschismus. Mit Hängen und Würgen hat er irgendwie viel Glück den Zweiten Weltkrieg überlebt. Und dann hat er den Stalinismus natürlich auch in Ungarn dann erlebt. Also keine Freiheit, Bevormundung, Repression. Und er wollte halt freies Denken. Er wollte irgendwie selbstbestimmtes Denken haben. Und deswegen ist er dann 1956 auch geflohen aus Ungarn nach Wien. Und Als wir hier in Berlin waren, schimmerte die Geschichte natürlich immer durch. Berlin, genau die Nahtstelle. Und entsprechend hat er sich dann auch etwas zwiespältig zu Berlin geäußert. Und er hat mir dann einmal auch wirklich ganz unmittelbar gesagt, was ihm in den Nächten zuvor vor unseren Gesprächen passiert ist.
Ich habe seit mehreren Tagen jede Nacht einen Albtraum. Ich werde entführt mit einem kleinen viermotorigen Flugzeug nach Ost-Berlin. Und ich lande auf einem Flughafen. Dieser Flughafen schaut aus wie Tempelhof für kleine Maschinen, aber es ist im Osten. Und das ist die DDR und die Soldaten haben SS-Uniformen. Das ist meine unbewusste Reaktion, glaube ich, auf Berlin. Und gestern musste ich Taxi fahren, für Bus war keine Zeit mehr. Und das war ein sehr interessantes Erlebnis. Der Taxifahrer war ein Wolga-Deutscher. Er konnte kaum Deutsch. Ich kann kein Russisch. Und er gehört zu diesen Leuten, die aus Kasachstan in die Bundesrepublik. Er sagt, er kennt sich gar nicht aus und hat keine Heimat mehr. Und Kasachstan ist fremd. In Kasachstan übrigens gibt es kaum Kasachen. Man spricht Russisch. Und die Wolga-Deutschen, also die Großmutter spricht noch Deutsch. Und jetzt ist er in Deutschland, kann seinen Beruf nicht ausüben. Er ist Bauingenieur und muss Taxi fahren. Das passiert irgendwie symbolisch für diese merkwürdige labyrinthischen Chaos, politischen Chaos, die noch immer von Stalin und Hitler-Regime, das sind noch immer die Nachbeben dieser fürchterlichen Gaunerei.
Fürchterliche Gaunerei, labyrinthisches Chaos, also Labyrinth, das waren Fantasien, das waren Formulierungen, die ihm nicht einfach mal so spontan gekommen sind, das waren Gedankengebäude, die ihn das ganze Leben lang eigentlich beschäftigt haben. Man hat aber auch jetzt an diesem kleinen O-Ton gemerkt, er erzählt das mit einem gewissen Humor auch, mit einem Augenzwinkern und das ist auch ganz typisch für Ligeti gewesen.
Ja, auch ein Humor angesichts dieses absoluten Schreckens, den er ja nun wirklich erlebt hat. Und aber man hört auch dieser wunderbaren Stimme und auch diesem wunderbaren K&K-Deutsch, wie ich das mal nennen möchte, an, dass er doch mit einem, ja selbst die schlimmsten Dinge, mit einem Lächeln in der Stimme zu erinnern scheint.
Ja, das war genau immer diese Ambivalenz des Humors. Also das hatte immer so zwei Seiten und das merkt man auch in seiner Musik. Also wir haben jetzt ein Musikstück zum Beispiel, ein ganz frühes Stück, die Bagatellen, 6 Bagatellen für Bläserquintett. Und da merkt man, glaube ich, diesen Humor auch ganz stark.
Ich würde vorschlagen, dass wir uns das Stück einmal kurz anhören, einen Ausschnitt daraus. Aber Sie haben ja auch dazu eine kleine Äußerung von Ligeti mitgebracht. Vielleicht hören wir einmal, wie Ligeti aus der Rückschau auch in einer ebenfalls etwas labyrinthischen, humorvollen Weise sein frühes Werk kommentiert.
Mein populärstes Stück, meistgespieltes, stammt aus Budapest in diese 6 Bagatellen für Bläserquintett. Nach den Klavierstücken, was ich ahnungslos in Budapest gemacht habe, ich wusste nicht, dass das dann so ein Hit sein wird. Das Schönste war eine Kritik in New York Times vor ein paar Jahren. Die dachten, dass das ein neues Stück sei, die 6 Bagatellen. Endlich schreibt Ligeti die Musik.
Ja, das ist die Kunst, also auch eine musikalische Pointe zu setzen. Das war das Ende aus der 1. Bagatelle für Bläser von György Ligeti, gespielt von den London Winds. Und ja, eine Musik, die humorvoll ist einerseits, hintersinnig andererseits und sich ihrer Mittel immer auch bewusst ist. Und eine Musik, auf die Ligeti ja in gewisser Weise mehrfach zurückgegriffen hat. Er hat sie auch immer in verschiedenen Instrumentationen bearbeitet. Und trotzdem hat ja Ligeti eigentlich in den Gesprächen mit ihnen immer wieder das Zweifeln auch an dem Weg deutlich gemacht, auf dem er sich befindet.
Ja, das Zweifeln war ganz wichtig für ihn. Und zwar, das war nicht kokett irgendwie gemeint, sondern er wusste natürlich, was er darstellt und was er erreicht hat. Aber was wir hier in diesem Stück auch gehört haben, war die unglaubliche Verbundenheit mit der Tradition. Also das Handwerk und die Tradition, die hatte er in Budapest an der Musikhochschule gelernt. Die hatte er, wie er immer gesagt hat, im kleinen Finger. Er kannte alles, wirklich alles. Und dieses Zweifeln war aber trotzdem da, weil er wollte ja weitergehen. Er wollte ja voranschreiten. Er wollte ja vorangehen als Avantgardist gewissermaßen. Das war auch schon natürlich sein Anspruch. Aber immer gepaart mit diesem Zweifeln und mit der Frage, was habe ich eigentlich erreicht im Rückblick? Und das war ein bisschen, fand ich, erstaunlich bitter auch, was er dann als fast 80-Jähriger mir gesagt hat, im Rückblick auf sein Werk. Also war das Zweifeln ganz wichtig. Und das hat er in einem ganz schönen Bild auch mit Humor wiederum erzählt.
Ich habe versucht, in Obertonbereich eben mit dem Violinkonzert und auch dann mit dem Hornkonzert, ja. Ich weiß nicht, ob das irgendwo hinführt. Sind alle Sackgassen. Ich habe vorgeschlagen, nur so im Spaß, in Budapest, wenn ich sterbe, wird man bestimmt eine Straße nach mir, weil ich berühmt geworden bin. Bartok hat man eine große Straße benannt. Bartok hat ihn keinen Humor. Er hat hinterlassen in seinem Testament, solange von Hitler und Mussolini eine Straße oder ein Platz in Budapest benannt wird, möchte er nicht, dass man nach ihm etwas benannt. Daraufhin habe ich ihm Jux Folgendes gesagt in Budapest: Wenn ich sterbe und ihr unbedingt etwas nach mir benennen wollt, dann György Ligeti Irrweg.
Ja, György Ligeti im Gespräch mit Eckhard Rölke im Jahr 2001, das ist dann in Buchform erschienen, 2003, Träumen Sie in Farbe. Eckhard Rölke im Gespräch mit György Ligeti im Schollnai Verlag erschienen. Es ist ein guter Anlass, heute noch einmal daran zu denken, an diese Gespräche und auch an diese außergewöhnliche Figur Ligetis, die ja, Herr Rölke, eigentlich, wenn wir uns ein solches Konzert wie das heutige mal vornehmen, doch längst zum Klassiker geworden ist. Also wir haben hier ein Programm, das mit Musik der 1950er und 60er Jahre bestückt ist, und da ist jetzt Ligeti das Hauptstück des Abends.
Ja, und das ist, glaube ich, auch nachvollziehbar, weil Werke von Ligeti auch wirklich ganz viel gespielt sind. Also die sind wirklich ins Konzertrepertoire auch eingegangen. Auch die Kammermusik, die Klavierstücke. Also das kann man wirklich so sagen. Und Hauptstück im Zusammenhang mit zum Beispiel jetzt Bernd Alois Zimmermann. Das war ja auch ein großer Komponist, der viele Zweifel hatte und der auch immer gerungen hat, der einerseits sehr formstreng gearbeitet hat, aber dann auch immer große Emotionalität zugelassen hat. Und diese Pole eigentlich, die finde ich in diesem Konzertprogramm auch ganz extrem und ganz spannend.
Ein Thema, das, wenn man diese Gespräche sich vor Augen führt, für mich keine so große Rolle gespielt zu haben scheint für Ligeti, ist sein eigenes Judentum. Also jedenfalls er thematisiert das, finde ich, nicht sehr offensiv. Natürlich in den frühen Jahren, wenn es auch biografisch darum geht, den Holocaust zu überleben, den ja nicht alle aus seiner Familie überlebt haben, was man ja dazu sagen muss.
Sein Bruder ist gestorben, umgebracht worden, darunter hat er sehr, sehr gelitten.
Aber das Judentum selbst scheint mir in seinem ganzen Denken eigentlich, also in dem künstlerisch-ästhetisch-kompositorischen Denken nicht so eine große Rolle zu spielen. Wenn wir jetzt uns auf das Hauptstück des Abends konzentrieren, auf das Requiem, das nach der Pause zu hören sein wird, das ist ja die Vertonung, zumindest von Ausschnitten, der katholischen lateinischen Totenmesse. Glauben Sie, dass Ligeti das aus einem tatsächlich auch religiösen Blickwinkel heraus, vielleicht auch aus einem jüdischen Blickwinkel heraus geschrieben hat?
Weiß ich nicht, das wäre jetzt spekulativ. Also was ich weiß, ist, dass er ganz stark inspiriert war, natürlich durch die Kunstgeschichte und die Darstellung des jüngsten Gerichtes. Und dieses zentrale Werk, der zentrale Satz in diesem Werk, dieses Dies Irae, ist ganz stark beeinflusst auch von bildender Kunst. Ich glaube, die Religion spielte für ihn als Phänomen ein Interesse, aber nicht als irgendwie transzendentes Beschäftigungsmodell.
Aber wo hat denn Ligeti kompositorisch eigentlich angesetzt? Also Sie haben ja schon die bildende Kunst als eine ganz wesentliche Triebkraft markiert. Wir erfahren in Ihrem Buch, dass Ligeti sich mit ganz vielen wissenschaftlichen, auch naturwissenschaftlichen Phänomenen auseinandergesetzt hat, auch aus einer Familie kommt, wo das durchaus gefördert wurde. Die Mutter Augenärztin, auch das etwas, das ja vielleicht für jemanden, der sich mit Illusionen, mit optischen und akustischen Täuschungen beschäftigt, vielleicht ja auch bezeichnend ist.
Ja, er hat sich immer für Naturwissenschaften interessiert, also speziell jetzt für Biochemie und Neurowissenschaften. Und wenn ich sage, er hat sich dafür interessiert, dann hat er nicht nur Zeitungsartikel darüber gelesen, sondern er hat auch das Gespräch mit den Wissenschaftlern gesucht, zum Beispiel im Wissenschaftskolleg in Berlin. Und er wäre heute natürlich auch völlig interessiert an dem, was in der künstlichen Intelligenz passiert, was wir jetzt gerade in diesen Wochen hören über ChatGPT, diese unglaublichen Möglichkeiten, die es da gibt. Da würde er sich nicht aus der Zeitung informieren, da würde er das Gespräch mit dem Programmierer suchen, der diese Algorithmen programmiert.
Wenn wir in die 60er Jahre zurückgehen, in der ja auch das Requiem entsteht, die Zeit der Kybernetik vielleicht, die Frage, wie sich Computertechnologie entwickelt, Netzwerkstruktur, Netzwerkdenken, das ist ja etwas, das für Ligetis Werk mir sehr typisch zu sein scheint, für die Musik, auch für den Stil, für die Schreibweise, extrem dicht, extrem vernetzt dieser Zeit. Es gibt ein Beispiel, das wir dazu ausgesucht haben, um einen weiteren Schritt des musikalischen Ganges von Ligeti zu illustrieren. Das Stück heißt Continuum und es ist erstaunlicherweise für Cembalo solo komponiert, daraus ein kleiner Ausschnitt. Ja, auch die Dur-Harmonie, in der Ligeti hier landet, ist nur eine Täuschung und das Ganze geht noch anders weiter. Ja, ein Mensch, der so vernetzt denkt, der von Irrwegen und Labyrinthen spricht und dann eine Musik schreibt, die sich so in sich selbst verhakt. Wie konnte er denn daraus wieder ausbrechen und auch zu weiteren neuen Lösungen finden?
Vielleicht noch einen Satz zu diesem Kontinuum. Ja. Das Besondere daran ist, dass er sehr, sehr schnell gespielt wird. Ja. Und er hat da auch immer diese Analogie benutzt zum Film. Also wenn 15, 16, 18 Bilder pro Sekunde an unserem Auge vorbeirauschen, dann ist unser Auge so träge, dass aus dem Einzelbild eine Bewegung wird. Und hier entstehen auch irgendwelche Meta-Klänge, Meta-Wellen, Klangwellen, dadurch, dass das Ohr einfach nicht mehr so schnell folgen kann. Und diese Effekte, diese Täuschung, Sie haben es erwähnt, dieser Begriff der Täuschung, der Illusion, das hat ihn interessiert. Und daraus aber natürlich dann wieder auszubrechen, indem er zum Beispiel diese Mikropolyphonie, und das sind diese Netzstrukturen, das sind überkomplexe Binnenstrukturen, die man im Einzelnen nicht hört, so wie man den einzelnen Faden in einem Pullover nicht sieht, aber man erkennt Muster. Und das war genau das, was ihn interessiert hat und was ihn immer beschäftigt hat.
Und jetzt sind wir doch wieder bei dem bunten Pullover angekommen. Also etwas, das Ligeti ja wirklich wie ein Programm getragen hat. Selbst wenn er sich in der Berliner Philharmonie verbeugt hat, trug er diesen Pullover.
Ja, und das hat ihn immer wirklich auch begeistert und den hat er einfach gerne gemocht, ja.
Ein Mensch, der auch sich mit verschiedensten, ja ungewöhnlichen Formen beschäftigt. Auch Formen, die durch digitale Kunst sozusagen entstanden sind. Also Fraktale in der Natur, Fraktale in der Technik. Und der sich sehr eben, das klingt ja auch schon im Titel des Buches an, der sich sehr mit Synästhesie beschäftigt. Also das ist ja doch auch sehr typisch für Ligeti gewesen.
Synästhesien waren für ihn ganz wichtig. Also er hat wirklich ja mal gesagt, ich verbinde Bilder, Farben und Form mit Bewegung und Musik. Also der hat immer ein System gehabt von Verbindungen. Das waren seine Privatsysteme. Mhm. Aber Verbindung von Klang und Farben. Und er hat zum Beispiel auch farbig komponiert. Also es gibt eine wunderschöne Edition auch von Partituren. Da kann man sehen, wie er mit Farbstift komponiert hat. Und er braucht aber auch den Geruch dieser Farbstifte, um komponieren zu können. Das war eine bestimmte Sorte, Faber Castell, Buntstifte. Und immer wenn er das gerochen hat, das hat ihn getriggert sozusagen, um dann synästhetisch irgendwie zu fühlen und dann aber sehr konstruktiv zu komponieren.
Erstaunlicherweise ist ja die Wirkung seiner Musik auch sehr stark sinnlich. Also wenn das schon ein Arbeiten ist, das mit so vielen Sinnesreizen spielt, ist es eigentlich kein Wunder, dass es dann auch auf das Publikum so entsprechend wirkt.
Das erlebt man ganz unmittelbar, glaube ich. Wir müssen noch ein Stichwort erwähnen, das hatte ich vorhin vergessen, ist das große Interesse auch an außereuropäischen Kulturen, also an afrikanischen Kulturen, Musikkulturen, Subsahara-Musiken, aber auch an Gamelan-Orchester-Musiken. Auch das eine sinnliche Qualität, die er sich aber nicht angeeignet hat, um da irgendetwas davon mitzunehmen, sondern ihn hat das Denken einfach interessiert, die Kompositionsart, die Machart dieser Musik, um dann zu überlegen, ob es bei uns in der abendländischen Musik vielleicht irgendetwas Vergleichbares gibt, was er mit seinen Mitteln, mit seiner Technik, mit seiner Tradition dann einbauen kann.
Ist ja etwas, das dann auf seine, vor allem Klavieretüden sehr stark sich ausgewirkt hat. Also einen großen Zyklus von Klavierstücken, den er in den 80er und 90er Jahren, also eigentlich genau in der Zeit, in der Sie ihn auch kennengelernt haben, geschrieben hat. Also er muss damals ja sehr unter diesem Eindruck der außereuropäischen Musik gestanden haben, die ihn vor allem auch auf der rhythmischen Ebene zu ganz neuen Lösungen geführt hat. Wir hören einen kurzen Ausschnitt aus der Klavieretüde Nummer 8, gespielt von Pierre-Laurent Aimard. Da kann man das vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Ja, wir haben jetzt Ligeti in Ihren Erinnerungen, Herr Rölke, als einen äußerst unkonventionellen Menschen kennengelernt, als einen Menschen, der sehr unabhängig von vielen Schulen und Gruppen war. Gerade die Musik nach 1945 hat ja sehr stark zur Gruppenbildung und auch zur Gegengruppenbildung geneigt, die Darmstädter Schule oder die New Yorker Schule, all das. Wie hat sich denn Ligeti in dieser Zeit verhalten? Das sind ja auch viele Komponisten, mit denen er durchaus engen Kontakt hatte.
Er hatte engen Kontakt, hat auch heftig mit ihnen diskutiert, glaube ich, sind auch manchmal ziemlich aneinander geraten. Da gab es nicht immer nur Konsonanz, sondern auch viel Dissonanz. Und er hat aber immer betont, dass er eigenständig ist und eigenständig sein will, wollte nie irgendwelchen Schulen angehören, schon gar nicht dogmatisch sein. Also Dogmatik war vielleicht auch biografisch verursacht oder durch die biografische Prägung, das war eben ein rotes Tuch irgendwie. Also irgendwas machen zu müssen, weil andere das machen, weil irgendeine Gruppe ihm da irgendetwas vorschreibt. Also immer das Gefühl und immer den Wunsch zu haben, selbstständig seinen Weg zu gehen mit einer wirklich eigenen, originellen Sprache.
Hat er denn darin auch selbst eine Schule begründet?
Er hat keine Schule begründet, insofern nicht, als er irgendwelche Dinge gemacht hat, die dann andere nachgemacht haben. Er hat aber das Denken, glaube ich, mit dem Denken und der Haltung, mit der man komponiert, da hat er, glaube ich, schon eine Schule gegründet. Also er hat eine sehr gute Kompositionsklasse gehabt, in der er wirklich auch zahlreiche Komponisten unterrichtet hat, die man jetzt durchaus auch kennt. Also zum Beispiel Detlef Müller-Siemens oder Wolfgang Andreas Schulz, Babette Koblenz, Benedikt Mason. Also das sind schon durchaus Namen, die bei ihm sehr viel gelernt haben, aber vor allem gelernt haben, glaube ich, das freie Denken.
Und so bleibt dann Ligeti am Ende doch ein Solitär, oder?
Würde ich auf jeden Fall sagen. Und vielleicht auch wirklich das nochmal im Hintergrund, was er vorhin gesagt hat, was wir gehört haben, dieser Irrweg. Er hat ganz tolle Wege gefunden. Man könnte sie auch fast als Sackgassen bezeichnen. Die waren wichtig und die kann man betreten, aber die haben kein Tor aufgestoßen. Und das war, glaube ich, die Melancholie am Ende seines Lebens. Er wurde auch ein bisschen misanthropisch. Also er war wirklich nicht zufrieden mit dem, was er da hinterlassen hat, obgleich das großartige Werke sind, keine Frage. Aber er hatte immer die Hoffnung, irgendeinen Weg zu öffnen, auf dem dann andere weitergehen. Und das ist ihm aus seiner Sicht nicht gelungen.